Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht in Jesaja 29, die Kapitel 17 bis 24. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden. Und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie Wald sein. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkelheit und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit der Tyrannei und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten. Welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob. Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen. Und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Herr, schenke uns deinen guten Heiligen Geist zum rechten Reden und Verstehen. Zugegeben, ein etwas altertümlicher Text, geschrieben vor 2700 Jahren und übersetzt vor 500 Jahren. Und das hört man ja auch. Und dennoch, er passt ganz gut in unsere Zeit, gerade in diese Wochen. Was wird uns hier vor Augen geführt? Es wird blühende Landschaften geben, Gesundheit für alle, soziale Gerechtigkeit, Vernunft und Verstand als Basis aller gesellschaftlichen Entscheidungen. Das ist ein prima Wahlkampfprogramm. Und etwas modifiziert finden wir den ein oder anderen Punkt ja auch auf den Plakaten oder in den Spots der aktuellen Bundestagswahl. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben, sozial, gerecht, für alle und so weiter. Natürlich sind die nicht so absolut und so umfassend wie unser Predigttext. Denn das ist ja total unrealistisch. Das glaubt ja keiner. Naja, außer vielleicht Jesaja damals, vor 2700 Jahren. Eine kleine Weile, hat er gesagt, dann ist es soweit. Und da gehen die Probleme ja schon los. Mal ehrlich, vor 2700 Jahren befand sich Europa in der Bronzezeit. Und wer da in einer Lehmhütte wohnte, der schwelgte schon im Luxus. Und wenn man etwas über diese Zeit erfahren möchte, dann reicht das nicht aus, in ein historisches Museum zu gehen. Da muss man schon in ein Museum für Vor- und Frühgeschichte. 2700 Jahre sind sehr, sehr lang. Definitiv keine kurze Weile, oder? Andererseits, man muss auch fair bleiben. Wenn es in 2. Petrus 3, Vers 8 heißt, ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag, dann wäre das ja nicht mal eine halbe Woche. Wenn es eine Ewigkeit gibt, dann ist eine Dezillionen ja nur ein ganz kleiner Bruchteil davon. Und eine Dezillion hat immerhin schon 60 Nullen. 2700 hat nur 2 Nullen, das ist ja nichts. Dass 2700 Jahre für Sie und mich lang, sehr lang sind, ist subjektiv. Und hilft uns bei der Wahrheitfindung nicht wirklich weiter. Und dennoch, wenn das, was Jesaja hier schreibt, Gottes Wille ist und Gott in und mit dieser Welt unterwegs ist, warum geht es da nicht voran? Ein völlig zerstrittenes Europa, ein verelendetes, hungerndes Afrika, schreckliche Bürgerkriege in der Ukraine, im Jemen, Afghanistan und Syrien, um nur einige zu nennen, bei denen kein Mensch mehr weiß, wer da eigentlich die Guten und wer die Bösen sind, geschweige denn, wie eine Lösung aussehen kann. Kann man da nicht ins Zweifeln kommen? Ich denke ja. Zweifeln ist in evangelikalen christlichen Kreisen ja eher negativ, fast schon angstbesetzt. Aber ich habe meine Zweifel, dass das richtig ist. Ist nicht der Zweifel ein ganz wichtiges Element des Glaubens? Haben nicht Noah, Mose, Petrus zunehmend an den scheinbaren Sicherheiten ihrer Welt, an dem, was ihr gesamtes Umfeld für gut und richtig hielt, gezweifelt und von diesem Zweifel ausgehend umgekehrt geglaubt? Dann wäre Glaube ja erst dort möglich, wo Zweifel geweckt werden, an dem, was als sicher und unumstößlich gilt. Und darin, liebe Gemeinde, ist die Bibel quasi von der ersten bis zur letzten Seite unübertroffen. Jesus hat sein gesamtes Leben damit zugebracht, Zweifel an den religiösen Grundüberzeugungen des Volkes Gottes zu sehen, weil diese Grundüberzeugungen zu nichts anderem gut waren, als den Blick auf Gott zu verstellen. Was macht uns evangelikale Christen eigentlich so sicher, nicht die Pharisäer des 21. Jahrhunderts zu sein? Vielleicht denken Sie, das kann ja gar nicht sein. Denn unsere Überzeugungen beruhen schließlich auf den Worten Jesu. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Die Überzeugungen der Pharisäer beruhten auch auf den Worten Gottes. Vor 1000 Jahren war nahezu die gesamte Christenheit überzeugt, dass es ein gottgefälliges Werk ist, Jerusalem zu befreien und möglichst viele Ungläubige zu töten. Vor nicht mehr 400 Jahren war die christliche Welt sich fast völlig einig, dass sich die Sonne um die Erde dreht und dass Galileo ein Ketzer ist. Und es gab nur eine ganze Menge anderer, biblisch begründeter Überzeugungen, über die wir heute nur den Kopf schütteln können. Und wir? Wovon sind wir überzeugt? Und was macht uns so sicher? Die Bibel lädt uns ein, zu zweifeln, das, wovon alle anderen überzeugt sind, auch mal in Frage zu stellen. Warum nicht mal den Horizont anbohren, um zu sehen, ob der echt ist oder nur eine Kulisse wie bei Matrix? Warum denn nicht mal den Meeresboden anbohren, um zu sehen, ob im Erdinneren wirklich Materie ist oder doch ein Hohlraum, in den das Wasser dann abfließt wie durch den Ablauf einer Badewanne? Warum denn nicht mal den Rotstift an die Bibel ansetzen und alles korrigieren, was Ihrer Meinung nach anders lauten müsste, und nächstes Jahr Ihre eigenen Verbesserungen korrigieren? Wenn Sie darüber mit Gott ins Gespräch kommen, umso besser. Oder trauen Sie sich nicht? Wenn der Gott der Bibel wahrhaftig ist, dann muss er auftauchen, und zwar hinter dem Zweifel. Da gibt es ja gar keine andere Möglichkeit. Vor dem Zweifel finden wir allzu oft nur zerstörerische Rechthaberei und die Angst, dass alles vielleicht gar nicht wahr ist. Wobei das eine das andere meist bedingt. Die Aufklärung des vergangenen bzw. vorvergangenen Jahrhunderts hat das getan. Wir haben den Mut unserer Vorväter und Mütter unglaublich viel zu verdanken. Sie wollten auf das faszinierende Meer der Erkenntnis segeln. Das war wirklich großes Kino. Respekt. Dummerweise haben sie sich noch, so bevor sie so richtig den Hafen verlassen haben, in der Takelage ihrer Naturwissenschaft verheddert. Und leider hatten die meisten nicht den Mut, auch diese anzuzweifeln. Und so wurden diese oft zu Fesseln, die stärker waren. Schade. Ein italienischer Kardinal und großer Freund der Mathematik wurde einmal von einem Atheisten gefragt, was würden Sie tun, wenn die Mathematik zweifelsfrei beweist, dass es Gott nicht gibt? Er hat darauf sinngemäß geantwortet, nun, ich habe sehr großes Vertrauen in die Mathematik. Ich bin mir sicher, man wird so lange nachrechnen, bis man den Fehler in der Formel gefunden hat. Das hat mir gefallen. Es spricht überhaupt nichts gegen das Zweifeln. Das ist sogar wichtig. Aber wenn man schon zweifelt, dann soll man das richtig machen. Und mutig und an allem. Jesaja war auch so jemand. Der hatte den Mut, alles in Frage zu stellen, woran seine Welt geglaubt hat. Der hatte den Mut, den Horizont anzubohren und mal durchzuschauen. Und dahinter hat er etwas gesehen, das Hoffnung und Mut gibt. Er hat gesehen, dass Zerstörtes nicht zerstört bleibt. Er hat gesehen, dass Dummheit und Unverstand nicht unabänderbar sind. Er hat gesehen, dass Armut und Hunger, Bestechung und Betrug endlich sind. Er hat gesehen, dass es Hoffnung gibt, hinter aller scheinbaren Vernunft. Er hat Gott gesehen und sein Programm, Gottes Wahlkampfprogramm für diese Erde. Ja, Sie haben richtig gehört, Wahlkampfprogramm. Das ist das, was hier in Jesaja 29 steht. Denn Gott ist auch im Wahlkampf. Und das nicht nur alle 4 Jahre für ein paar Wochen, sondern schon seit Jahrtausenden. Und das jeden Tag. Und hier in Jesaja 29 finden wir die Kurzfassung seines Programms für unsere Welt. Und überall dort, wo er auf der Erde eingreift, da setzt er das um. Schauen Sie sich mal das Leben Jesu an. Daran kann man das gut beobachten. Legen Sie mal diesen Text des Propheten Jesaja neben die Evangelien und vergleichen das miteinander. Das Leben Jesu ist die Umsetzung dieses Programms. Als älteres Kind oder als Jugendlicher war ich von den ganzen Heilungsgeschichten in den Evangelien oft sehr gelangweilt und ehrlich gesagt auch ein bisschen angenervt. Ist ja schon gut, habe ich gedacht. Ich habe ja jetzt verstanden, dass Jesus größer ist als die Naturgesetze. Da muss er doch nicht noch einen Aussätzigen heilen und noch einem Tauben das Hören ermöglichen und noch einem Blinden das Augenlicht schenken. Aber das musste er doch. Denn das gehört zum Programm Gottes. Und dort, wo er ist, da setzt er das um. Und dazu gehört Blinde und Taube heilen. Das steht schon bei Jesaja. Bisher war die Predigt ja ein bisschen allgemein. Vieles kann man so sehen, vieles kann man auch ein bisschen anders sehen. Zweifeln durchaus erwünscht. Man kann unterschiedliche Auffassungen haben, wie lang eine kleine Weile ist. Und dass die Definition eines Gottes, der die Ewigkeit kennt, eine andere ist als die eines Menschen, der maximal 100 Jahre lebt, liegt wohl auf der Hand. Auch über den Sinn und Wert von Zweifeln kann man unterschiedliche Auffassungen haben. Aber das alles ist auch gar nicht ganz so wichtig. Viel wichtiger ist eine ganz andere Frage. Jetzt, wo Sie vom Wahlkampfprogramm Gottes gehört oder wieder gehört haben, stellt sich doch die Frage, wie gehen Sie damit um? Will ich damit machen? Will ich das zum Programm meines Lebens machen? Oder lieber nicht? Wenn Sie dazu Ja sagen wollen, dann hat das ja Konsequenzen. Das ist doch dann ein bisschen anders als beim Bundestagswahlkampf. Da reicht es nicht, sonntags kurz sein Kreuz zu machen und dann zuzusehen, wie andere das die nächsten 4 Jahre mehr oder weniger gut hinbekommen und umsetzen. Sondern dann bedeutet es ja, mit seinem Leben für diese Werte einzustehen. Und für diese Werte zu kämpfen, wenn sie bedroht sind. Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass Sie das Programm Gottes lieber nicht zu Ihrem Programm machen wollen, geht das natürlich. Wir leben ja schließlich in einem freien Land. Und das Reich Gottes ist noch viel freier. Aber ich denke, Sie sollten dann sich selbst gegenüber so fair sein, zu definieren, was Sie stattdessen zum Programm Ihres Lebens machen wollen. Sonst kann es leicht passieren, dass man so unbedarft vor sich hin lebt, älter und älter wird und sich am Ende fragt, Mensch, wofür habe ich eigentlich gelebt? Und das wäre doch doof. Das wäre doch richtig doof. Falls Sie sich aber für das Programm Gottes entscheiden, dann gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die meisten wollen bei diesen Alternativen ja erst die schlechte hören, deswegen fange ich damit einfach mal an. Die schlechte Nachricht ist, das ist überhaupt nicht einfach. Das ist oft sogar ganz schön schwer. Man nimmt sich viel vor, will so viel erreichen. Aber leider scheitert man auch oft an den widrigen Umständen, an anderen Menschen und was noch schwerer ist, an sich selbst. Es werden Zeiten kommen, in denen Sie zweifeln werden, manchmal vielleicht sogar verzweifeln, weil Sie so wenig von dem sehen, was eigentlich sein sollte. Weil Sie so wenig von dem spüren, was Sie sich wünschen und wonach Sie sich sehnen. Weil Gott so unendlich weit weg und unerreichbar scheint. In diesem Zwiespalt haben alle Christen gelebt. Die ganz Großen und die eher Unbedeutenderen wie Petrus oder Paulus. Und alle, die noch kommen werden, werden das auch tun müssen. Auch wenn Sie an die heutige Psalmlesung denken. Denke an das Wort, das du deinem Knecht gabst und lass mich darauf hoffen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquicke. Das ist ja auch nicht eitel Sonnenschein, ne? Aber es gibt auch noch die gute Nachricht. Sie sind nicht allein. Sie haben Menschen an Ihrer Seite. Und vor allem, Sie haben Gott an Ihrer Seite. Und Sie müssen sich auch gar nicht so viel vornehmen. Denn es erwartet doch niemand von Ihnen, dass sie den Zustand herstellen, den Jesaja beschrieben hat. Das macht Gott ganz allein. An dem Tag, den er dafür vorherbestimmt hat. Es geht darum, was wir in dieser Zwischenzeit, also bis dahin, tun. Ob wir bereit sind, uns in all unserer Unvollkommenheit als seine Repräsentanten auf dieser Erde für seine Ziele einzusetzen. Ob wir bereit sind, hinzusehen, wo andere wegsehen, uns für den Schutz der Schöpfung Gottes einzusetzen, Mut zu machen, wo Hoffnungslosigkeit herrscht, Freude darin zu bringen, wo Traurigkeit herrscht, den Übervorteilten zu ihrem Recht zu verhelfen, den Armen von unserem Überfluss abzugeben, das Kind wahrzunehmen, das sonst immer nur übersehen wird. Kurzum, ob wir bereit sind, ein Licht in dieser Welt zu sein. Und auch hier geht es nicht darum, es zu schaffen. Es geht darum, bereit zu sein. Sich von Gott beschenken zu lassen und diese Geschenke weiterzugeben. Und wenn Sie dann an den Punkt kommen, an dem Sie denken, das hat doch alles keinen Sinn, das bringt doch alles nichts. Und wenn man den einen oder anderen Schicksalsschlag erlebt oder in seinem Bekanntenkreis liest, wir haben heute von dem 12-jährigen Jungen gehört, der verstorben ist. Das kann man doch nicht verstehen. Wenn man all die Städte und Dörfer sieht, die wir Menschen in Schutt und Asche legen. Wenn man all den Hunger auf der Welt sieht, obwohl doch genug für alle da ist. Und wenn man sich die politische Großwetterlage anschaut, mit Staatenlenkern, an deren Geisteszustand man mit Fug und Recht zweifeln darf, dann wäre es schon seltsam, wenn sie nicht ab und zu an diesen Punkt kämen. Aber dann denken sie auch daran, alle Dunkelheit der Welt hat nicht die Macht, eine kleine Kerze daran zu hindern, zu scheinen. Und dass Finsternis sie nicht ängstigen muss, weil sie Gott nicht daran hindern kann, seinen Plan für diese Welt umzusetzen. Schauen Sie sich den Plan Gottes, sein Wahlprogramm, doch heute Nachmittag oder die Tage nochmal in Ruhe an. Denn entscheiden müssen Sie sich. Daran kommt keiner vorbei. Aber lassen Sie sich Zeit. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung. Ich vermute, die wichtigste in Ihrem Leben. Schauen Sie sich ruhig auch mal die Vollversion an. Die gibt es als Handout oder online unter www.diebibelonline.de. In aller Ruhe. Drängeln tun nur Hausierer und Bauernfänger. Seriöse Partner tun sowas nicht. Und wer sollte seriöser sein als Gott? Und ich glaube, dass es deshalb vermutlich kein Zufall ist, dass der Wochenspruch für diese Woche aus Jesaja 42 stammt. Den brauchen wir diesmal nicht einblenden. Oder hast du den richtigen? Ja. Gut. Ja. Das geknickte Rohr wird er nicht brechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Amen.